Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen hier aus dem Abendblatt-Podcast-Studio und ein herzliches Willkommen. Das finden wir natürlich ganz hervorragend, dass Sie, liebe Podcast-Freunde, auch am siebten Tag der Woche dabei sind. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast auf Besuch in seiner Heimat, Reporter Jan Jessen. Jetzt werden Sie sagen, was ist denn an so einem Reporter besonders? Jan Jessen ist nicht irgendein Reporter, er ist Kriegsreporter. Und er berichtet für das Abendblatt und für die gesamte Funke Mediengruppe regelmäßig aus der Ukraine. Er hat auch einen eigenen Podcast, So fühlt sich Krieg an. Und heute ist er in diesem Podcast, hier bei Hamburg am Morgen. Hallo und guten Tag, Jan Jessen.
Guten Morgen, Marcel. Ich grüße dich.
Ich hatte letzte Woche einfach mal auf Verdacht bei dir angefragt und um ein Interview gebeten. Und du hast mir geantwortet, geht klar, ich bin gerade in Deutschland. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie lange am Stück bist du in der Ukraine und wie lange bist du dann zwischendurch hier in der Heimat?
Also für gewöhnlich sind die Trips immer so um die 14 Tage, wobei natürlich die Ukraine nicht das Einzige ist, was ich für uns mache. Ich bin ja auch regelmäßig in Afghanistan unterwegs oder auch im Irak. Also im Irak bin ich gerade erst wiedergekommen vor einer Woche. Der letzte Ukraine-Trip ist jetzt schon mittlerweile 3-4 Wochen her. Aber wie gesagt, das sind dann für gewöhnlich immer 2 Wochen, die wir dann vor Ort sind. Problem bei der Ukraine ist ja, du reist ziemlich viel, also die Strecken sind ziemlich lang. Das heißt, du musst schon ein bisschen Zeit mitbringen, um da vernünftig arbeiten zu können.
Ja, und die Ukraine ist natürlich schon so ein bisschen unser Schwerpunkt heute. Zumindest habe ich da diverse Fragen an dich. Aber als erstes mal einen ganzen Schritt zurückzugehen für Menschen, die vielleicht dieses Wort Kriegsreporter hören. Das ist ja schon ein hartes Wort an sich. Ist das ein Beruf, den du schon immer ausüben wolltest oder bist du da so reingerutscht? Also ich stelle mir das gerade vor, Berufsberatung in der Schule und dann kommt die Frage, na Jan, was willst denn du mal werden? Ja, also ich möchte Kriegsreporter werden. War das so oder ich nehme mal an, es lief anders?
Nein, also tatsächlich bin ich ja eigentlich ausgebildeter Krankenpfleger, also bin eher durch Zufall zum Journalismus gekommen, mache das allerdings jetzt auch schon seit über 25 Jahren. Und Kriegsberichterstattung war tatsächlich das, was ich von Anfang an machen wollte. Nun habe ich aber dann eine klassische Karriere gemacht, wie man sie eben im Journalismus ganz oft macht. Also man fängt im Lokalen an und da ist dann relativ wenig, zum Glück, Krieg und Krise. Habe dann allerdings auch schon vor 20 Jahren, 24 Jahren mittlerweile, Kosovo gemacht, habe mir das da angeschaut und habe immer wieder mal die Gelegenheit genutzt, dann teilweise eben auch im Urlaub, in der Freizeit, in Krisen- und Kriegsgebiete zu fahren, zu reisen, weil ich das einfach ein höchst spannendes Thema finde.
Im Ernst, du bist in deinem Urlaub mal einfach prophylaktisch sozusagen in Krisengebiete zu gefahren, um mal zu gucken, wie es da ist. Ja, ja. Verstehe ich das richtig?
Ja, also journalistisches Interesse auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sagen, seit einigen Jahren habe ich auch so eine kleine Hilfsorganisation, mit der ich da konkret im Irak viel arbeite. Also da ist immer das Berufliche mit dem ehrenamtlichen Einsatz dann auch in Verbindung gebracht worden. Und ja, wie gesagt, jetzt seit einigen Jahren dann eben für die Funke Mediengruppe ganz offiziell und ganz besonders dann eben in der Ukraine. Das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, das zu machen. Ja.
Was war denn der erste Moment oder das erste Gebiet, der erste Einsatz, wo du für dich selbst auch gedacht hast, okay, ich will das eigentlich machen, aber es ist ganz schön gefährlich hier vor Ort. Was war der erste Moment, wo du das gedacht hast?
Das war tatsächlich die Schlacht um Mosul. Erinnerst dich vielleicht 2014, übrigens fast genau auf den Tag vor 10 Jahren jetzt, ist der IS plötzlich aufgetaucht, der sogenannte Islamische Staat, der dann eben weite große Gebiete in Syrien und im Irak unter Kontrolle hatte. Und 2016/17 tobte eben die Schlacht um Mosul, diese Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates im Irak. Und das war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also das war das erste Mal, dass ich dann sozusagen in Close Combat war, dann auch von Scharfschützen beschossen worden bin. Das war ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Also dann hat man den Krieg schon ziemlich deutlich gespürt und gerochen und gesehen.
Ne? Ja, aber da stellt sich natürlich als nächstes gleich, so wie du das beschreibst, eine Frage, vielleicht sagst du es mir zu privat, dann bitte ich um Verzeihung, aber das will ja eigentlich jeder wissen. Was sagt die Familie zu deinem Job? Wie bist du verwurzelt?
Also meine Frau und meine Söhne sind mittlerweile erwachsen, also aus dem Alter raus, wo man,
ja, man sich ja große, trotzdem Sorgen.
Ja, ja gut, das schon, aber sie haben sich mittlerweile dran gewöhnt. Ich sag mal so, die ersten Reisen, die ich gemacht habe, das war dann schon ein längeres Diskussionsthema. Aber mittlerweile vertraut die Familie auch darauf, dass ich ein gewisses Risikomanagement und Risikobewusstsein habe. Das lässt sich natürlich, also natürlich lassen sich im Krieg oder im Konflikt nicht alle Risiken ausschließen, aber ich versuche die natürlich weitestgehend zu minimieren, möchte ja auch ganz gerne nach Hause kommen. Und mittlerweile hat sich die Familie daran gewöhnt. Also das war, wenn man jetzt mal kriegerisch sagen würde, das war so ein kleiner Abnutzungskrieg-Konflikt, den wir da familiär hatten, aber der ist jetzt zu meinen Gunsten ausgegangen und alles ist gut.
Ja, aber da stellt sich trotzdem die Frage, deine Frau, habt ihr feste Uhrzeiten, wann du dich dann meldest aus dem Kriegsgebiet? Geht das per WhatsApp? Rufst du sie an oder schreibst du eine Mail? Wie haltet ihr Kontakt?
Ja, also wir versuchen definitiv den Kontakt zu halten, also dass ich mich zumindest mal einmal am Tag melde. Kann man natürlich nicht immer garantieren. Also eine feste Uhrzeiten gibt es ja natürlich nicht, je nachdem, wo man unterwegs ist. Wobei mittlerweile natürlich die Situation eine andere ist als vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren war es noch deutlich komplizierter, mit der Heimat in Kontakt zu treten, ob das jetzt die Familie ist oder eben auch dann die Redaktion. Das ist mittlerweile relativ simpel und einfach. Also du kannst auch einen Videocall machen, wenn du irgendwo in den Outskirts von Bachmut stehst oder sonst wo. Also das funktioniert eigentlich ganz gut.
Aber jetzt stutze ich natürlich doppelt, weil du sagst, klar, mit der Familie musstest du darüber sprechen. Sie haben sich mittlerweile dran gewöhnt. Aber du bist ja ein Familienvater. Es bleibt ja dabei. Und in einer Folge von deinem Podcast hast du erzählt, ich habe leider den Namen der Stadt vergessen, ihr wolltet in eine bestimmte Stadt fahren, die ist nah an der Front. Und dein Fotograf, mit dem du normalerweise unterwegs bist, zu dem hast du gesagt, du bist Familienvater, dich nehme ich nicht mit, der Einsatz hier könnte zu gefährlich sein. Aber du bist trotzdem reingefahren.
Ja, das ist richtig. Aber dazu muss man sagen, dass der Fotograf, also André, gerade erst Vater geworden ist. Und seine kleine Frieda ist noch nicht mal ein Jahr alt. Und das ist, glaube ich, eine deutlich andere Situation als eine Situation mit, wie gesagt, erwachsenen Söhnen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, ihn da rauszulassen aus der Nummer, weil die, wenn er dann irgendwie, naja gut, darf man wahrscheinlich nicht so laut sagen, meine Frau könnte ja zuhören, aber
ja, allerdings.
Aber da war tatsächlich die Risikoabwägung so, dass als wir dann nach Chasiviar gefahren sind, das ist ja diese Stadt westlich von Bachmut, die zurzeit einer der Hauptangriffspunkte für die russischen Streitkräfte ist. Und da ist es relativ kompliziert, in die Stadt reinzukommen, weil sehr viel Drohnenaktivität in der Luft ist. Und dann sagten uns eben auch diejenigen, die uns mit reingenommen haben, dass wir so eine Chance 70-30 haben, da unbeschadet reinzukommen. Und das war mir dann so ein bisschen zu wenig für den Fotografen. Und deswegen haben wir gesagt, fahre ich dann noch rein.
Aber Jan, du schilderst das eben selber so, das ist so eine Kalkulation. 70-30, wo ist denn da die Grenze bei dir für den Einsatz? 60-40, 50-50, wo sagst du denn selbst, mache ich nicht?
Es kommt auf die Geschichte an. Also,
oha!
Also wenn, es sollte schon eine sehr, sehr relevant, also je größer das Risiko ist, desto relevanter sollte die Geschichte sein.
So einfach ist das? Also es ist tatsächlich auch der Hunger oder der Drang zu sagen, ich will diese Geschichte machen. Also es ist ja eine sehr ehrliche Aussage von dir.
Ja, natürlich. Ich meine, es geht. Dafür leben wir als Journalistinnen und Journalisten, gute Geschichten zu generieren für unsere Leserinnen und Leser, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Leute, die uns zusehen, wenn wir irgendwie Videos produzieren. Also es müssen schon, die gute Geschichte ist alles so. Natürlich sollte man nicht alles riskieren für eine gute Geschichte, aber je besser die Geschichte, desto mehr Risiko ist, glaube ich. Ich glaube, das würde, glaube ich, jeder machen.
Ja, und du bist ja nicht der einzige Kriegsreporter auf dieser Welt, auch nicht der einzige deutsche Kriegsreporter, jetzt zum Beispiel aktuell in der Ukraine, gibt es ja zum Beispiel noch den Kollegen Paul Ronsheimer von der Bild. Seid ihr so eine verschworene Gruppe, seid ihr gemeinsam unterwegs oder sagst du, nee, so ein Kriegsreporter ist eher so ein einsamer Wolf?
Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich persönlich bin eher lieber alleine unterwegs. Klammer, man trifft sich mal ab und an mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Je kleiner das Land, desto eher die Chance, dass man sich dann trifft und über den Weg läuft, mal vielleicht auch ein Bier zusammen trinkt. War beispielsweise jetzt in Israel so nach dem 7. Oktober, da hingen natürlich alle irgendwie aufeinander. In der Ukraine ist das schon deutlich anders, weil die Ukraine einfach größer ist und da trifft man sich eigentlich sehr selten.
Wir hier in Deutschland, Jan, wir haben ja eigentlich keine Ahnung, was da abgeht. Wir bilden uns das manchmal ein, weil wir irgendwas in den Nachrichten sehen und dann lesen. Was ist denn das Gefährlichste für dich als Reporter? Sind es Raketen? Sind es die russischen Soldaten? Sind es verminte Straßen oder sind es mittlerweile Drohnen?
Also Drohnen ist zu einem sehr, sehr großen Problem geworden, weil das Gefechtsfeld mittlerweile einfach sehr, sehr transparent ist. Das heißt, je näher man irgendwo Richtung Front fährt, desto mehr Drohnen sind in der Luft und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig, weil man teilweise eben mit Fahrzeugen nicht mehr ganz nach vorne, also wir fahren sowieso jetzt nicht ganz nach vorne an die Line of Contact, also wo der Russe dann irgendwie noch 50 Meter entfernt steht. Das würden die ukrainischen Soldaten auch nicht machen, weil man dann einfach nur stört, wenn die da arbeiten müssen. Aber wie gesagt, wir versuchen ja schon dann teilweise relativ weit nach vorne zu kommen. Und das wird eben durch diese Drohnenaktivitäten wird das immer schwieriger, muss man sagen. Das ist schon sehr nervig, weil es jetzt auch diese FPV, diese First-Person-View-Drohnen gibt. Das sind Drohnen, relativ billig, kosten irgendwie $600, sind aber dann bestückt mit, oder 600 Euro sind bestückt mit provisorischen Sprengkörpern, irgendwelchen Granaten, was weiß ich was. Und die werden dann eben von den Piloten ins Ziel gesteuert, indem die Piloten haben dann so Helme auf, wo sie also sozusagen die Augen der Drohne sind und können dann sehr genau Ziele anvisieren. Das ist stressig, also wie gesagt, gerade wenn man mit dem Auto dann unterwegs ist, kann das dann schnell gefährlich werden. Das heißt, man muss dann irgendwie längere Wege in Kauf nehmen durch irgendwelche Waldabschnitte. Das ist ein großes Problem und was natürlich völlig unkalkulierbar ist, ist die Frage Raketenangriffe. Also wenn die Russen eben ukrainische Städte angreifen und da es gibt ja im Grunde genommen keinen wirklich sicheren Ort in der Ukraine. Ne? Also die Luftangriffe laufen ständig und dann eben mit modifizierten S-300-Raketen, mit Marschflugkörpern, mit dem ganzen Programm. Es gibt natürlich Luftalarme, aber auf die reagiert man genauso wenig wie die Menschen in der Ukraine. Also die allerwenigsten gehen in den Keller rein, man geht vielleicht in den Korridor rein von einem Hotel, wo man gerade ist. Aber da kann natürlich immer was passieren. Also das ist so ein Risiko, was da ist. Aber ich sag mal, das ist vergleichsweise gering. Ich meine, da musst du schon wirklich Pech haben, wenn du dann einen Volltreffer bekommst. Also ja, also es ist ja nicht so, dass die gezielt Journalistinnen oder Journalisten jagen würden.
Ach, das machen die Russen tatsächlich nicht?
Nein.
Warum eigentlich nicht?
Ja, ich sag mal so, also wenn du vorne an der Front wärst und in Reichweite eines russischen Scharfschützen und hast eine Presseweste an, dann kann es natürlich schon sein, dass er sich irgendwie den Spaß macht und ausgerechnet dich dann jagt. Das ist Kolleginnen und Kollegen schon passiert. Aber im Grunde genommen sind wir denen, glaube ich, relativ egal, weil sie ja sowieso wissen, was wir berichten und dass wir die Dinge berichten. Und wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass... Also es gibt immer wieder Gerüchte, dass bestimmte Hotels, in denen Journalistinnen und Journalisten untergebracht sind, dass die dann zum Ziel russischer Luftangriffe geworden sind oder werden. Das kann ich eigentlich nicht so bestätigen. Was ich sehe, ist, dass zwar Hotels getroffen werden, aber das sind dann häufig auch Hotels, wo ukrainische Militärs mit untergebracht sind, wo ich glaube, dass die Journalistinnen und Journalisten, die da zu Schaden kommen, eher sowas wie Kollateralschäden sind.
Das finde ich interessant, was du gerade gesagt hast, dass man im Grunde in der ganzen Ukraine nicht sicher ist. Hier in den Nachrichten kommt immer so der Eindruck auf, sind nur bestimmte Gebiete, die gefährdet sind, Kiew und die Front. Aber du sagst, es ist in der ganzen Ukraine so, dass du jederzeit mit einem Angriff rechnen müsstest, oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das ist völlig richtig. Also es gibt es gibt wahrscheinlich irgendwelche Dörfer im Westen, die noch nie irgendwie was vom Krieg mitbekommen haben. Oder was nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher gibt es diese Dörfer oder kleineren Städte. Aber alles, was an größeren Städten da ist, hat definitiv schon mal einen Luftangriff miterlebt von Lviv. Über Rivne, über Kiew bis ganz in den Osten rein, im Süden sowieso, Odessa, Mykolaiv, Vinnytsia, mitten im Zentrum der Ukraine. Also da ist keine Stadt davor sicher, dass die Russen sie nicht angreifen würden.
Jetzt haben wir so ein bisschen das Setting auch von deiner Arbeit abgeklopft und rutschen so langsam auch in das Thema Kriegsverlauf rein. Gibt es natürlich auch vieles, was einem so sofort auf der Seele brennt. Aber einmal die Nullmessung sozusagen. Wie ist denn der aktuelle Stand deiner Meinung nach? Wie ist die Situation für die Ukraine?
Also aktuell ist die Situation ziemlich prekär, muss man sagen. Also obwohl es ja jetzt zum Glück für die Ukrainerinnen und Ukrainer die Freigabe des amerikanischen Hilfspaketes gegeben hat nach diesem langen innenpolitischen Gezerre in den USA, ist die Situation insbesondere an den Fronten von oben im Nordosten, Kharkiv, über den Osten, bei Bachmut, bei Avdiivka und anderen Städten bis runter in den Süden, Saporischer Frontlinie, Donetsk-Frontlinie, ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Die Russen drücken an allen Frontabschnitten ohne Rücksicht auf Verluste, haben, also die Verlustraten jetzt gerade in den vergangenen Wochen der Russen sind astronomisch unfassbar hoch, interessiert sie aber nicht, also sie stürmen an allen Frontabschnitten und machen also sehr viele kleinere taktische Geländegewinne, also ihnen gelingen jetzt keine großen Durchbrüche oder sowas, also irgendwas, was wirklich massiv gefährlich wäre, aber das ist eben ein brutaler Abnutzungskrieg, den wir jetzt gerade erleben, der natürlich auch viele ukrainische Leben kostet. Ein großes Problem, ein zunehmend großes Problem, sind die ständigen russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur, das heißt also Stromversorgung, Wasserversorgung, Wärmeversorgung etc. Das wird im Winter sicherlich im kommenden ein Riesenproblem werden und drückt natürlich auch aufs Gemüt der Leute. Also die Stimmung war mein Eindruck bei der letzten Reise, war insgesamt ein bisschen besser, als das im Winter war. Im Winter hatte man so den Eindruck, die Leute hatte sich so ein Mehltau an Depression und Traurigkeit und Ungewissheit über das Land gelegt, weil keiner wusste, wie es geht, wie geht es eben mit der Unterstützung, insbesondere der Amerikaner, weiter. Das hat sich ein bisschen verändert, gleichwohl ist die Stimmung natürlich immer noch ziemlich mies und gerade je näher man dann Richtung Front kommt und je mehr Bereiche man irgendwie anfährt, wo die Kriegsschäden dann auch tatsächlich sehr sichtbar sind, desto mehr trifft man natürlich auch auf Leute, die im Grunde genommen jede Hoffnung verloren haben und eigentlich nur ein rasches Ende des Krieges wünschen. Allerdings nicht um jeden Preis, das gehört natürlich auch so weit dazu. Also Putin gewinnen zu lassen, nur damit der Krieg beendet wird, da gibt es auch ein paar Leute, die man trifft, die da sagen, aber das sind die allerwenigsten. Also die Situation ist gerade sehr, sehr angespannt, sehr problematisch, insbesondere militärisch. Und jetzt muss man erstmal gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Russen das wirklich auf Strecke durchhalten können, das, was sie jetzt gerade machen, weil sie eben auch unfassbar viel Material verlieren. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob die Russen das auf lange Sicht so durchziehen können.
Bei dem, was du jetzt gesagt hast, da sind ja ganz viele Punkte drin gewesen. Ich versuche da mal so zwei, drei Sachen nochmal rauszuziehen. Das eine ist, da du jetzt gerade in Deutschland bist, vielleicht hast du das mitverfolgt, nach der Europawahl natürlich in vielen Talkshows ist auch immer wieder das Thema der Ukraine-Krieg. Ich will jetzt gar nicht die Verbindung automatisch zum Wahlerfolg der AfD ziehen, aber Sarah Wagenknecht ist ja auch noch im Spiel. Und Sarah Wagenknecht sitzt ja, also mal abgesehen davon, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde, wie ihre politische Meinung ist. Aber du hast es gerade indirekt angesprochen. Sie vertritt ja die Meinung und das begründet sie dann immer mit sehr viel Feedback, was sie bekommt. Auch von Menschen aus der Ukraine, kann alles sein. Ich kann es ja nicht beurteilen. Aber der Gedanke dahinter ist immer, den sie äußert, dass die Menschen dort sagen, bitte verhandelt endlich, damit hier die Waffen schweigen und irgendwas wird dann schon bei diesen Verhandlungen rauskommen und dann muss man erstmal weitersehen. Was sagen die Ukrainer zu diesem Gedanken, zu sagen, wir müssen mit Putin jetzt mal verhandeln und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt und diesem Mann kann man vielleicht ja doch vertrauen. Ich kann das so schwer greifen, wie die Stimmung da vor Ort ist, aber du erlebst sie ja. Will jemand tatsächlich mit Wladimir Putin verhandeln mit offenem Ausgang?
Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, es ist jetzt die Zeit für Verhandlungen. Gerade wenn man Richtung Osten fährt, wenn man Richtung Süden fährt und da in die kriegszerstörten, kriegsbetroffenen oder massiv kriegsbetroffenen Gebiete fährt, dann trifft man natürlich solche Leute, die sagen, wir haben jetzt genug gelitten und wir wollen nicht mehr leiden und es muss irgendwie was passieren, möglicherweise eben auch auf einem Verhandlungsweg. Das sind allerdings, es ist definitiv eine Minderheit. Also zu sagen, die Menschen in der Ukraine wollen, Pünktchen, 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 ist völliger Quatsch. Ukraine ist ja ukrainische Gesellschaft ist ja kein irgendwie homogener Block von Leuten, sondern Leute mit eben sehr viel unterschiedlichen Meinungen. Wie gesagt, eine Minderheit sagt, ja, wir müssen verhandeln. Noch eine wesentlich kleinere Minderheit sagt, wir müssen verhandeln, egal was das kostet. Putin vertrauen tut niemand. Also ich wüsste nicht ein, also bei den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, und ich war jetzt mittlerweile um die 200 Tage da seit der Invasion im Februar 2022. Und da habe ich niemanden getroffen, der auch nur ansatzweise Putin vertrauen würde. Also alle wollen, dass Putin weg ist, dass Putin für diese Verbrechen bezahlen muss, die er am ukrainischen Volk begangen hat. Aber was jetzt das Thema Verhandlungen angeht, da gibt es eben ganz unterschiedliche Meinungen. Wobei, wie gesagt, nur eine Minderheit dafür ist, dass jetzt verhandelt werden muss.
Und ich muss fairerweise dazu sagen, Sarah Wagenknecht hat zumindest nach meiner Wahrnehmung zum ersten Mal in dieser Woche in einer Talkshow auch gesagt, ich glaube, es war bei Maischberger, dass sie Herrn Putin nicht vertraut. Das war zumindest für mich neu. Vielleicht habe ich da auch nicht aufmerksam genug zugehört. Du hast gerade aber auch noch einen anderen Punkt erwähnt, den ich spannend finde, dass du dich fragst, wie lange Russland das eigentlich durchhält, auf diesem brutalen Niveau diesen Krieg so weiterzuführen. Was müsste denn umgekehrt passieren, damit Russland sagt, wir halten das nicht mehr durch, oder wird dieser Punkt niemals erreicht werden, egal was wir tun?
Doch, ich bin ziemlich sicher, dass dieser Punkt irgendwann erreicht wird. Ich meine, heute, wo wir das Gespräch aufzeichnen, also am 14. Juni, gibt es ja Berichte, dass das Bankensystem in Russland offensichtlich massive Probleme hat. Also Menschen können kein Geld mehr ziehen bei den Banken. Es gibt Bilder, visuelle Bestätigung, dass es sich da lange Schlangen bilden vor russischen Banken. Also irgendwas scheint im russischen Bankensystem gerade los zu sein. Und auf der anderen Seite kann Russland das auch auf Dauer nicht durchhalten. Gerade diese Materialschlacht. Also was die Menschen angeht, sicherlich, also genug Humankapital, um das mal so blöder auszudrücken, haben sie sicherlich noch in Russland. Aber was das Thema Material angeht, glaube ich, werden sie irgendwann Probleme bekommen. Denn sie gehen jetzt gerade full in, habe ich den Eindruck, ob das jetzt im Norden ist, im Osten oder im Süden. Wenn man die ganzen Videos sich anschaut, welche gigantischen Zahlen an Panzer, gepanzerten Fahrzeugen und anderen Rüstungsgütern sie da verlieren und opfern, um irgendwelche Erfolge auf dem Schlachtfeld zu erzielen. Das ist schon bemerkenswert, muss man sagen. Und ich glaube, möglicherweise auch ein Indiz dafür, dass das eben nicht auf lange Strecke gehen kann. Also dass sie jetzt versuchen, in diesem Sommer irgendwelche Entscheidungen zu erzwingen, um sich in eine bessere Verhandlungsposition reinzubomben. Und im Umkehrschluss heißt das für uns eigentlich, wir müssen die Ukraine mit allem unterstützen, was wir zu leisten imstande sind, was möglich ist, insbesondere mit Abstandswaffen, die dafür sorgen, dass die russischen Nachschublinien kaputt gemacht werden, sodass es überhaupt erstmal gar nicht zu diesen Kämpfen direkt an der Front kommen kann, die eben so furchtbar viele Menschenleben kosten.
Aber sind wir dann tatsächlich bei der vielleicht schon für einige fast nervigen Diskussion um den Taurus angekommen?
Ja, definitiv. Also es ist meines Erachtens völlig irre, dass wir so eine Waffe nicht liefern, die eben, gut, ich bin jetzt kein Waffenexperte, aber alle Analysten, von denen ich gelesen habe, die das System beschreiben, sagen eben, dass das eben ganz wunderbar geeignet sei, um beispielsweise so eine Brücke wie diese große Krimbrücke kaputt zu machen, was den Nachschub den Russischen eben massiv erschweren würde. Und wir haben das gesehen im Herbst 2022 in Cherson in der Region, als die HIMARS-Raketen geliefert worden sind von den Amerikanern und es den Ukrainern gelungen ist, mit diesen Raketen den russischen Nachschub so zu erschweren, so unmöglich zu machen, dass die Russen sich eben kampflos aus Cherson zurückziehen mussten. Also 30.000 russische Soldaten haben sich kampflos zurückgezogen. Die Ukrainer haben den Rückzug zum Glück auch nicht gestört. Das war so ein bisschen was wie so ein Dünkirchen-Moment der russischen Armee. Man hätte also da den Sack auch zumachen können seitens der Ukrainer. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben die Russen kampflos abziehen lassen. Und das heißt, da sind 30.000 Menschen eben nicht gestorben für Putins Wahn. Und das ist eben so ein Beispiel dafür. Und auch wenn man sich mit Soldaten an der Front unterhält, die sagen genau, wir brauchen diesen Cherson-Moment wieder. Also wir brauchen, im Grunde genommen, natürlich können wir irgendwie versuchen, unsere Position zu halten. Natürlich können wir kämpfen, aber die stürmen einfach immer wieder unsere Position. stapfen über die Leichen ihrer toten Kameraden auf unsere Stellung zu und irgendwann müssen wir dann eben zurückweichen. Und wenn der Nachschub eben nachhaltig gestört würde, dann könnten eben auch diese Soldaten, die uns jetzt angreifen, nicht mit Munition versorgt werden, nicht mit Lebensmitteln versorgt werden, nicht mit dem versorgt werden, was notwendig ist, um überhaupt angriffsfähig zu sein. Also insofern wäre das der klügste und beste Weg, um Russland wieder in die Defensive zu drängen.
Ist denn möglicherweise der Grund, warum die Russen im Moment, so wie du es beschrieben hast, alles nach vorne werfen und diese riesige Material- und Menschenschlacht im wahrsten Sinne des Wortes führen, vielleicht auch ein bisschen die Angst vor diesen angekündigten Waffenlieferungen, weil die möglicherweise einen Impact hätten auf den Kriegsverlauf?
Definitiv, davon gehe ich aus. Also wie gesagt, ich glaube, also das ist jetzt so mein Gefühl, das kann ich natürlich jetzt nicht belegen, wie auch, aber ich habe so den Eindruck, dass sie jetzt also versuchen, sich, wie gesagt, in eine Position reinzubomben, die möglicherweise die Ukraine zum Verhandeln zwingt und die sie dann eben auch aus einer starken Position herausführen können, solche Verhandlungen. Und das ist so mein Eindruck, denn militärisch macht das relativ wenig Sinn, was da gerade passiert. Also auch in Kharkiv haben wir ja gesehen, wo die große Befürchtung war, dass möglicherweise die Stadt selber, also Kharkiv, angegriffen werden könnte oder in Artilleriereichweite der Russen geraten könnte. Selbst da sind sie also stecken geblieben, obwohl sie da mit 30.000 Leuten angegriffen haben und kommen jetzt nicht weiter, hängen in Luftschanz fest. Also militärisch schien das, war das Ganze offensichtlich nicht sonderlich gut geplant. Insofern macht das Ganze, was jetzt gerade passiert, so ein bisschen den Eindruck, als wäre das so eine Panikgeschichte, um, wie gesagt, jetzt Ergebnisse zu erzielen, um sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen und eben diesen amerikanischen Waffenlieferungen oder auch europäischen Waffenlieferungen vorzugreifen, die zu erwarten sind.
Diese Waffenlieferung, das ist zumindest für mich, vielleicht mache ich da einen Denkfehler, aber ich stelle dir mal die Frage, was mich da bewegt. Die Russen bombardieren ja viele Orte, viele Gebiete, viele Gebäude ganz gezielt, also Krankenhäuser, Einkaufszentren, Strom, Gasspeicher und ähnliches. Immer sehr gezielt. Wie schafft es dann die Ukraine eigentlich immer wieder Waffenlieferungen unbeschadet nicht nur ins Land, sondern auch an die Front zu bekommen? Oder gibt es da auch Schwund und wir erfahren davon nichts? Wie machen die das?
Also es gibt zum einen mit Sicherheit Schwund und zum anderen sind die Waffendepots natürlich erstmal weit von der Front entfernt angelegt. Die werden dezentral angelegt. Also es gibt nicht mehr diese großen Lager, in denen eben massenweise Waffen gelagert werden. Und um die Waffen nach vorne zu bringen, wird vor allem die Schiene genutzt. Und das ist ja wirklich auch eine dieser vielen bemerkenswerten Geschichten in der Ukraine, dass diese ukrainische Eisenbahngesellschaft es geschafft hat, trotz des Krieges, trotz ständiger Bombardements, trotz 10.000-facher Bombardierung von Gleissystemen, von Umspannwerken, von Bahnhöfen, von was weiß ich nicht was, die Bahn immer noch pünktlich fahren zu lassen in der Ukraine. Und das Schienennetz ist eben das Nervensystem sozusagen dieses Krieges, also das Logistische, und über die Schiene wird eben alles nach vorne gebracht und das funktioniert. Also ein Zug wirklich zu treffen, ist selbst mit modernen Waffensystemen, also einen fahrenden Zug zu treffen, ist mit modernsten Systemen wirklich schwierig. Also das
tatsächlich.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht, also die Bahn, das ist ja irgendwie so ein schon sehr altes Verkehrsmittel. Das hört man ja immer wieder, wie hervorragend das dort in der Ukraine funktioniert. Da bin ich echt überrascht von. Ich hätte immer gedacht, das ist eine Schwachstelle. Züge zu bombardieren ist jetzt nicht so schwierig.
Nein, nein, also einen fahrenden Zug zu treffen, das ist schon sehr, sehr kompliziert.
Jan, so langsam, wenn wir zum Ende kommen, ein Punkt habe ich mir nochmal zumindest im Vorfeld notiert, weil diese Diskussion kommt auch immer wieder auf und ich weiß nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht, deswegen bin ich so an deiner Einschätzung interessiert und ich fange mit einem kleinen Umweg an, dir diese Frage zu stellen. Wenn du vor Ort bist, hast du beobachtet oder Erfahrung gemacht, dass es das Militärpersonal aus NATO-Staaten tatsächlich vor Ort ist an der Front? Es gibt ja diese Gerüchte immer wieder, dass, keine Ahnung, Briten, Amerikaner, vielleicht auch deutsche Geheimdienstmitarbeiter, wer weiß, tatsächlich vor Ort sind, dass also indirekt die NATO tatsächlich schon in diesen Krieg verwickelt ist.
Also es gibt ja klare Hinweise darauf, dass Briten und Franzosen zumindest on the ground sind, um bei der Zielprogrammierung von Skull bzw. Storm Shadow Marschflugkörpern mitzuhelfen und da Unterstützung zu leisten. Die Briten haben das, unser Kanzler hat das ja, glaube ich, sogar eingeräumt und das sehr deutlich gesagt, was die Briten so ein bisschen auf den Baum gebracht hat.
Ja.
Zum anderen habe ich selber in Borodjanka, das ist in der Nähe von nördlich von Kiew, Amerikaner gesehen, die da gearbeitet haben, beziehungsweise sich das angeguckt haben, Leute in Uniform, die mir allerdings nicht sagen wollten, zu welcher Einheit sie gehören oder was sie da so konkret machen. Die waren eigentlich ganz talkative, aber als es dann darum ging, wer hat euch denn hier hingeschickt, wurde es dann plötzlich still. Aber das war ganz klar offizielles Militär, irgendwie Spezialeinheit oder sowas. Also es waren jetzt keine Freiwilligen, die zur internationalen Legion gehörten oder sowas, sondern das waren schon aktive Militärs. Das war, wie gesagt, im April 22. Also insofern bin ich ganz sicher, dass die Amerikaner auch schon vor Ort sind.
Und umgekehrt die Frage, ein Eintritt der NATO oder eine stärkere Einbeziehung der NATO in diesen Krieg wäre doch für Herrn Putin auch keine Option, die er sich wünscht. Oder möchte er diese Unruhe in Europa herbeiführen und die NATO zu einer Kriegspartei machen? Nach allem, was ich immer lese, hätte Russland gegen die NATO, wenn es zum schlimmsten Fall kommen würde.
Hm. Ne?
Der schlimmste Fall, es gibt einen Krieg, gar keine Chance.
Nein, absolut nicht. Also sollte es tatsächlich zu einem NATO-Fall kommen und zu einem großen Krieg zwischen NATO und Russland, wäre Russland innerhalb kürzester Zeit eben weg. Aber das will ja keiner, das kann kein Mensch sich vorstellen, denn das würde ja auch bedeuten, dass Russland direkt attackiert würde. Und ich meine, Raketen auf Moskau oder sonst wo, das will ja kein Mensch. Ne? Also
und auch Herr Putin nicht.
Ich weiß, ja, ich gehe mal davon aus, auch Putin nicht. Vor allem sicherlich nicht, auch nicht die russische Elite. Selbst wenn Putin möglicherweise so ein bisschen realitätsfern mittlerweile unterwegs ist, gibt es auch, glaube ich, sehr viele Leute in der russischen Elite, hoffe ich jedenfalls auch in dem russischen Militär, die da rote Linien ziehen und sagen, pass auf, Freund, bis hierhin und nicht weiter. Also wir können nicht riskieren, dass die NATO uns den Krieg erklärt. Also das wäre ja völliger Wahnsinn.
Wann fährst du wieder zurück? In die Ukraine?
Ich bin jetzt erstmal in Afghanistan für 2 Wochen und dann nach 2 Wochen dann Ukraine. Also das heißt Mitte Juli wird es dann wieder runtergehen.
Mensch, also wenn du Afghanistan erwähnst, das hat jetzt eigentlich, steht das gar nicht auf meiner Agenda, aber ich frage dich das jetzt natürlich sofort. Du hast die Diskussion natürlich mitbekommen. Abschiebung von Schwerstverbrechern zurück auch nach Afghanistan. Du, der das Land kennt, der von dort berichtet, was sagst du zu dem Vorschlag?
Ich halte das für ziemlich billigen Populismus. Es ist nachvollziehbar. Natürlich kann man sagen, Menschen, die hier Verbrechen begehen, die unsere Gastfreundschaft missbrauchen, sollen weg. Das finde ich auch völlig richtig legitim, diese Forderung. Aber wenn man mal zurückblickt, vor 4 Jahren hat die Innenministerkonferenz auf Druck der CDU-Innenminister gesagt, wir müssen den generellen Abschiebestopp nach Syrien beenden, weil wir syrische Straftäterinnen und Straftäter zurückführen wollen nach Syrien. Damals hat Boris Pistorius, damals war SPD-Innenminister, heute der Verteidigungsminister, gesagt, das sei eine völlig realitätsferne Forderung, weil wir keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien hätten. So. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und wir haben in den vergangenen 4 Jahren exakt 0 syrische Straftäterinnen oder Straftäter abgeschoben nach Syrien, weil wir eben keine diplomatischen Beziehungen zu diesem Land haben. Genau dasselbe ist heute. Wir haben immer noch keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien, aber wir haben auch keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban in Afghanistan, also zu dem de facto Regime dort. Heißt, es ist schlicht und ergreifend unmöglich, Leute dorthin abzuschieben zurzeit. Es sei denn, wir machen diplomatische Kanäle zu den Taliban auf und hauen damit dann unsere feministische Außenpolitik in die Tonne. Das heißt, der Kanzler würde sozusagen Frau Baerbock, die ja für diese feministische Außenpolitik steht, ins Kreuz treten. Es ist völlig verrückt. Und was mich da am meisten eigentlich an dieser ganzen Diskussion stört, ist, dass, wie gesagt, ich war während der Machtübernahme der Taliban, war ich in Kabul, ich war danach zigmal in Afghanistan, die Leute verhungern dort, den Leuten geht es schlecht, dieses Land ist vom Klimawandel betroffen wie kein anderes Land auf der Welt. Und wir, weil wir keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban haben, haben die Entwicklungshilfe für Afghanistan gestoppt. Das heißt, wir lassen das gesamte afghanische Volk für unsere feministische Außenpolitik leiden. Und jetzt, wo es also darum geht, dass wir ein paar Leute hier loswerden wollen, die uns auf die Nerven gehen, ist möglicherweise das möglich, was also in den vergangenen Jahren nicht möglich war, also worunter die Menschen in Afghanistan gelitten haben. Und das finde ich wirklich, also irgendwie, also es ist ziemlich beschämend und schäbig, muss ich sagen. Also das gefällt mir überhaupt nicht.
Das sind sehr interessante Einblicke, die du da uns zum Schluss nochmal gegeben hast. Wie gesagt, war ein bisschen ungeplant, aber das Thema kam einfach auf und deswegen habe ich gedacht, schlage ich da auch nochmal zu mit einer Frage. Jan, ich möchte dir erstmal danken für deine Zeit und danke für diese ganzen Infos, die du uns gegeben hast. Und danke auch dafür, ich weiß nicht, ob du das gerne hörst, aber dass du trotz der Vorsichtsmaßnahmen, bleibt es ja dabei, du riskierst dein Leben, damit wir Leser Bescheid wissen, was in diesen furchtbaren Kriegen passiert. Das ist wichtig, auch wenn ich nicht eine Sekunde mit dir tauschen möchte. Es ist schon der helle Wahnsinn, so wie du es beschreibst. Ich sag's ganz ehrlich.
Ich danke dir, Marcel.
Ja, und eine Sache möchte ich auch noch obendrauf sagen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ah, ist eine Floskel, habe ich schon oft gehört, aber du kennst das. Und du hast selber erwachsene Kinder. Wir Eltern neigen dazu, so einen Spruch zu bringen wie, fahr vorsichtig, als wenn unsere Kinder vorhätten, unvorsichtig zu fahren. Aber ich erlaube mir das trotzdem jetzt mal ausdrücklich zu sagen, pass gut auf dich auf.
Ich danke dir, Marcel. Und danke fürs Gespräch.
Wir freuen uns über Ihr Feedback. Gern diesen Podcast oder diese Episode bewerten. Und wenn Sie sagen, das war heute ziemlich interessant, dann natürlich auch gern ein Like. Dafür schon mal vielen Dank. Morgen haben wir ein Interview im Angebot. Ich kann schon mal allen Eltern sagen, absolut hörenswert. Sie bekommen einen Rundumschlag zu den Gefahren für unsere Kinder durch, Sie ahnen es, TikTok. Wir haben Silke Müller zu Gast, die in Deutschland eine der absoluten Top-Expertinnen auf diesem Gebiet ist. Vielleicht haben Sie sogar schon eins ihrer Bücher gelesen. Wir verlieren unsere Kinder und wer schützt unsere Kinder? Oder Sie kennen Silke Müller aus ihren diversen Talkshow-Auftritten. Bis morgen und bye-bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.